Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum.
Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Wir sprechen heute über die zweite Ausgabe der Fachzeitschrift Controlling im Jahr 2024 mit dem Schwerpunktthema Performance Management in Familienunternehmen. In Familienunternehmen, wo Geschäfts- und Familieninteressen oft eng miteinander verflochten sind, da spielt effektives Controlling eine Schlüsselrolle, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und gleichzeitig das Unternehmenswachstum zu fördern. Und wir werden darüber sprechen, welche besonderen Herausforderungen dabei auftreten und wie diese natürlich erfolgreich gemeistert werden können. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen. Er hat die aktuelle Ausgabe der Controlling als Mitherausgeber inhaltlich geplant, koordiniert und auch einen eigenen Beitrag als Mitautor beigesteuert. Doch bevor wir nun darüber sprechen, worauf es beim Controlling in Familienunternehmen ankommt, zunächst einmal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Klaus Möller.
Herzlichen Dank, Herr Blum. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier jetzt diesen Dialog führen zu dürfen.
Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema, die Ausgabe der aktuellen Controlling lautet Performance Management in Familienunternehmen. Und meine erste Frage ist ja immer gleich. Ich frage Sie, warum haben Sie ausgerechnet jetzt dieses Schwerpunktthema gewählt?
Naja, wir sind ja natürlich als Controller doch immer Zahlenmenschen und überlegen uns dann auch ein bisschen, wie können wir unsere Zielgruppe denn möglichst gut erreichen. Und damit wir eine möglichst große Zielgruppe erreichen, fragt man sich natürlich, was haben die denn gemeinsam? Und dann stellt man fest, dass doch 85% aller Unternehmen, je nachdem, wie man das zählt, vielleicht sogar 90% aller Unternehmen Familienunternehmen sind und rund 70% aller Arbeitsplätze bei Familienunternehmen sind. Das heißt, wenn wir mit diesem Thema vorgehen, dann können wir eine sehr, sehr große Zielgruppe erreichen. Das so unter Marketing-Gesichtspunkten einerseits und unter anderen eher inhaltlichen Gesichtspunkten geht es uns natürlich im Controlling auch immer darum, solche spezifischen Zielgruppen uns anzuschauen. Also was ist daran besonders? Es gibt ja immer diesen schönen Begriff des Bindestrich-Controllings. Also jetzt will ich nicht von Familien-Controlling sprechen, weil das könnte vielleicht die falsche Assoziation wecken. Aber Familienunternehmen sind ja eine eigene Zielgruppe und wir machen jetzt halt das Controlling von Familienunternehmen oder in Familienunternehmen, was für uns wie auch bei einer Branche oder bei einer Funktion, Marketing, Vertrieb, Beschaffung mal genauer anschauen.
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 85-90% der Unternehmen sind Familienunternehmen. Und jetzt werden manche sich fragen, Mensch, gehöre ich auch dazu? Ja, hier gibt es eine Familie, aber wir sind ja riesig groß. Wir sind ja irgendwo ein Konzern. Wie definieren Sie Familienunternehmen und gibt es einen Zusammenhang zur Unternehmensgröße?
Ja, also das ist in der Tat eine Frage, als ich mich ja angefangen habe, vor einigen Jahren mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen, die ich mir auch gestellt habe. Man hat regelmäßig so die Assoziation, ja, wenn jemand börsengelistet ist, dann kann das ja kein Familienunternehmen sein, aber das stimmt so tatsächlich nicht. Die Definitionen, die sind auch immer noch so ein bisschen umstritten, was das denn ganz genau ist. Was sich so überwiegend herauskristallisiert, ist eigentlich zu sagen, dass die Familie einen maßgeblichen Einfluss hat. Und das ist dann genau das Gleiche, wie man das auch bei Übernahmen hat, dass man sagt, also 25% Beteiligung hat die Familie. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, durchaus nicht unerhebliche Shares können dann auch öffentlich notiert sein, also an der Börse. Und damit sind wir ganz schnell auch bei dieser Frage, die Sie gerade gestellt haben, nach klein oder groß. Wenn wir auf diese Zahlen nochmal zurückkommen, ist natürlich ein Großteil dieser 85-90% kleine Unternehmen. Aber wir sehen auch bei den Familienunternehmen durchaus eine ganze Reihe von großen Unternehmen. Also wenn ich jetzt nur mal einige aufzähle, BMW kennen natürlich ganz viele, Roche hier in der Schweiz, Red Bull in Österreich, Walmart in den USA. Das sind alles Familienunternehmen und keine ganz kleinen.
Jetzt sprechen wir gleich über vier Beiträge, die das Schwerpunktthema in der Controlling diesmal ausmachen. Aber bevor wir in die Beiträge einsteigen, es sind im Prinzip drei wesentliche Besonderheiten. Und das zieht sich auch durch alle Beiträge durch, die Familienunternehmen ausmachen. Und vielleicht sollten wir diese drei Besonderheiten zunächst erst nochmal herausarbeiten und herausstellen, weil das ja auch wichtig ist.
Ja, in der Tat. Also man kann natürlich, und das sieht man in den Beiträgen auch, die Eigenheiten mal so rum oder so rum interpretieren. Also was, glaube ich, der absolute gemeinsame Nenner von allen Beiträgen ist, ist dieser Fokus auf Werten und Kultur, der in Familienunternehmen wichtig ist. Also Familien als solche, und wenn sie dann an dem Unternehmen beteiligt sind, fokussieren das einfach sehr, sehr stark, übertragen das quasi von der Familie auf das Unternehmen. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den man so auch im Privaten sich ganz schnell und gut vorstellen kann, ist dann diese langfristige Ausrichtung. Man könnte jetzt so diesen dynastischen Aspekt da reinbringen, dass da also über mehrere Generationen gedacht wird, kann das aber auch einfach sehen als, das ist eine höhere Langfristorientierung. Da sind wir jetzt auch wieder bei einer Börsennotierung, die halt dann eher so immer von Quartal zu Quartal ticken, während ein Familienunternehmen von Generation zu Generation tickt. Und das hat auch wieder Auswirkungen natürlich auf das gesamte Steuerungssystem. Und das Dritte, ich würde das eher sehen als hohe Risikoaversion, die mit genau den beiden erst genannten Punkten zusammenhängt. Also, dass man das eigene Unternehmen auch an die nächste Generation übergeben will und deswegen nicht gar zu viele Risiken eingeht. Kann das aber auch sehen als Stakeholder-Orientierung, also dass man sagt, man will sich's mit niemandem verscherzen. Also man möchte beim Bäcker auch noch die Brötchen kaufen, ohne dass man da irgendwie schief angeschaut wird oder gar irgendwas in den Nacken bekommt. Also das sind für mich so die drei zentralen Punkte: Werte, Kultur, Langfristigkeit und Risikoaversion.
Und auf die drei Punkte werden wir natürlich gleich noch zurückkommen. Gehen wir in den ersten Beitrag rein. Und dieser erste Beitrag im Heft, der geht der Frage nach, was Familienunternehmen ja im Controlling eigentlich grundsätzlich anders machen. Und dann fangen wir doch gleich an bei der ersten Besonderheit, die Sie genannt hatten, nämlich bei den Werten, die in Familienunternehmen eine besondere Rolle spielen. Und aus Controlling-Sicht stellt sich dann natürlich die Frage, und das passiert auch im Beitrag, wie lassen sich eigentlich Werte grundsätzlich mit Kennzahlen kombinieren?
Ja, es gibt ja so diverse Sprüche oder Empfehlungen, Erfahrungswerte im Performance Measurement, also in dieser Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man den Kennzahlen richtig macht. Und eine dieser Weisheiten ist, you get what you measure. Und das kann man jetzt tatsächlich im doppelten Sinne auch für die Familienunternehmen betrachten. Das heißt, wann immer Sie jetzt eine Kennzahl auswählen, das sagt so das Performance Measurement, dann wird die natürlich fokussiert und dessen sind sich in der Regel die Familienunternehmen sehr wohl bewusst. Das heißt, sie überlegen sich sehr gut, passt die Kennzahl denn zu meiner Werthaltung, also zu diesem ersten Punkt, den ich vorhin genannt habe, da dem Fokus auf Werten und Kultur. Und das sind Überlegungen, die sehr viel bewusster, sehr viel intensiver gehandhabt werden, als das bei anderen Unternehmen der Fall ist. Also KPIs spiegeln eine Werthaltung wider und sie werden in diesem Kontext sehr, also häufig stärker auch zum Lernen eingesetzt, was ja grundsätzlich etwas ist, was wir so im Performance Measurement empfehlen, zu sagen, das ist eigentlich ein Lernzyklus, den man mit der Nutzung von Kennzahlen etablieren möchte. Und aufgrund dieser Verbindung von Kennzahlen mit Werten kann man halt genau diese sich gegenseitig unterstützende Wirkung dann auch treiben. Also insofern haben Kennzahlen immer diese Verbindungsfunktion zu den Werten.
Und der Beitrag geht hier natürlich auch noch tiefer rein. Und wer ja da sich für interessiert, der kann das natürlich nachlesen und vielleicht an dieser Stelle dann auch auf das kostenfreie Probeabo direkt ein Hinweis. Es besteht die Möglichkeit, die Zeitschrift Controlling in 2 Ausgaben kostenlos zu testen, sag ich mal, salopp gesprochen. Und wenn einem das Heft dann gefällt, dann bleibt es dabei und man kann es beziehen, kostenpflichtig, und ansonsten eben auch sagen, nee, möchte ich nicht haben. Wir werden den Link zum kostenlosen Probeabo in den Shownotes abbilden, verdrahten, sodass jeder die Möglichkeit hat, hier auch seinen Weg zu finden. Jetzt geht es im ersten Beitrag tiefer weiter. Sie haben es gerade schon angedeutet, Familienunternehmen, die zeichnen sich natürlich eben dadurch aus geradezu, dass eine Dominanz von Familienmitgliedern in den Führungs- und oder Aufsichtsgremien vorhanden ist. Und ja, das führt auch zu einem besonderen Führungsverhalten. Familienmitglieder haben ein anderes Führungsverständnis, so auch der erste Beitrag. Was zeichnet denn dieses Führungsverständnis im Wesentlichen aus, diese Family Leadership, und welchen Einfluss hat das aufs Controlling?
Ja, also ich habe eben schon dieses Beispiel mit dem Bäcker mal kurz angeführt, und das ist etwas, was sich eigentlich genau da durchzieht. Also Familienmitglieder, die kommen natürlich aus dieser Familienmitgliedschaft nicht raus und damit haben sie eine besondere Verantwortung, der sie typischerweise auch versuchen, sehr stark gerecht zu werden. Das heißt, sie übernehmen einfach eine stärkere persönliche Verantwortung als ein angestellter Manager, das häufig tut. Also natürlich übernehmen auch die sehr häufig eine sehr starke und gute Verantwortung, aber sie können halt diesen Job kündigen und dann irgendwo anders hingehen. Ein Familienmitglied kann seinen Namen nur in massiven Ausnahmefällen kündigen und sich da verändern. Und insofern haben die häufig dann eine wirklich sehr starke auch soziale Fürsorge, die sie für ihre Mitarbeitenden empfinden und tatsächlich auch umsetzen, was in vielen Fällen dann zu einem relativ partizipativen Führungsstil auch führt, weil man sich halt dort nicht negativ exponieren möchte. Also das mal so ein paar positiv Eigenschaften. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, gibt es sicherlich da auch negative Komponenten, die wir dort sehen bei diesem Führungsverständnis. Familiengeführte Unternehmen oder Familienmanager sind nicht notwendigerweise die besseren. Also wir sehen da natürlich genau diese positiven Aspekte, die können auch ins Negative abgleiten. Stichworte wären jetzt hier so autokratischer Führungsstil, Nepotismus, also Günstlingswirtschaft, die eigenen Mitglieder werden gefördert, ohne wirklich zu berücksichtigen, ob die ja besonders professionell unterwegs sind, dadurch auch manchmal eine mangelnde Diversität. Also insofern, wir haben einfach ein spezielleres, ausgeprägteres Führungsverständnis, was wir dort haben, mit stärkeren Höhen, aber durchaus auch dem Risiko für stärkere Tiefen.
Und natürlich eben auch mit, ja, Familienunternehmern, mit Menschen, die häufig ja eben auch als Personen für das Unternehmen stehen und die ja eine überdurchschnittlich engere Beziehung, so heißt es, zu den Stakeholdern des Unternehmens aufbauen. Vielleicht nochmal einmal zusammengefasst, welcher Nutzen wird daran gesehen, diese überdurchschnittliche Beziehung sozusagen aufzubauen, und natürlich aus Controlling-Sicht wieder die Frage, wie kann man denn im Controlling diese stärkere Stakeholder-Orientierung abbilden oder sogar unterstützen?
Ja, also ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder so gelernt, einen neuen Begriff der Resilienz, also der flexiblen Widerstandsfähigkeit, kann man das vielleicht mal so ganz kurz übersetzen. Und das ist, glaube ich, genau etwas, was wir bei Familienunternehmen sehen. Das kam so während Corona an einigen Stellen auf, also typischerweise in Krisen, dass die Familienmanager oder generell auch Familienunternehmen regelmäßig sagen, ja, wir stehen für unsere Mitarbeiter, da wird jetzt erstmal so schnell keiner entlassen, und umgekehrt die Mitarbeiter dann ebenfalls sagen, ja, also wir unterstützen auch den langfristigen Fortbestand des Unternehmens, indem wir dann unsere Beiträge leisten. Und diese gegenseitigen Unterstützungen, die führen halt genau zu dieser Resilienz, dass man dann solche Krisen besser abwettern kann, schneller und besser auch aus der Krise herauskommt. Das ist etwas, was man halt gerade bei Corona sehr stark gesehen hat. Also es gab eine Reihe von Unternehmen, die da sehr stark dann Personal freigesetzt haben, dann massive Schwierigkeiten hatten, als es wieder hochging, die Aufträge denen nachzukommen, während das typischerweise tatsächlich bei Familienunternehmen anders war. Die haben eine hohe Stabilität gehalten und sind insofern da auch besser durchgekommen. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeitenden, die dann höher ist. Also diskutieren da ja immer diese Unterschiede zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, also über Geld oder über solche Führungshebel. Und die intrinsische Motivation ist, da sind wir uns sehr einig in der Wissenschaft, der stärkere Hebel. Und das kann ich halt genau über so eine Stakeholder-Orientierung, über eine persönliche Nähe, über eine Mitarbeiterorientierung treiben. Der dritte Punkt vielleicht noch dabei ist das ganze Thema Innovation, dass ich mit diesen ganzen Mechanismen Mitarbeiter auch eher dazu befähige, Anreize, innovativ tätig zu sein, also Risiken einzugehen. Kommt jetzt hier dieses Konstrukt der Psychological Safety, der psychologischen Sicherheit. Also ich vermittle Ihnen die Sicherheit, auch wenn es mal nicht ganz gut läuft. Du bist hier bei unserem richtigen Platz. Das führt dann dazu, dass halt auch mal unsichere Dinge in Angriff genommen werden, die sich regelmäßig dann als großartige Innovationen irgendwann mal herausstellen. Also das, so die besonderen Effekte von dieser Stakeholder-Orientierung, und das führt dann regelmäßig dazu, dass halt diese nicht finanziellen KPIs viel stärker fokussiert werden, wie eine Mitarbeiterzufriedenheit, eine Kundenorientierung oder ähnliche Dinge. Also das sind so typische Dinge, die in Familienunternehmen und für Familienunternehmer eine deutlich höhere Priorität haben, als das ansonsten der Fall ist.
Kommen wir zum zweiten Beitrag des Heftes, an dem Sie auch selbst mitgewirkt haben. Und dieser zweite Beitrag ist eigentlich eine logische Fortsetzung sozusagen des ersten und eine Vertiefung. Denn hier, ja, erarbeiten Sie ein konkretes Steuerungssystem für Familienunternehmen konzeptionell. Und Sie arbeiten die Wechselwirkungen zwischen den Besonderheiten von Familienunternehmen, die wir gerade ansatzweise besprochen haben, und dem Steuerungssystem detailliert heraus. Das Beziehungsgeflecht, das ist ein sehr komplexes Geflecht, aber vielleicht können Sie hier zumindest uns mal einen Überblick geben über die Wechselwirkungen.
Ja, in der Tat. Also wir haben das im Grunde genommen so aus zwei Perspektiven gemacht. Wir haben das auf der einen Seite eher aus einer wissenschaftlichen Perspektive gemacht, was Sie jetzt gerade ansprechen, und dann auch nochmal aus einer praktischen Perspektive. Diese wissenschaftliche Perspektive war jetzt eher die, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal die Literatur anschauen, die es im Kontext dieser Familienunternehmen gibt. Und da gibt es ja halt eine ganze Reihe von diesen Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben. Also eher diese Vertrauensorientierung, Risikoaversion, auch Nepotismus, solche negativen Dinge. Und es gab viele Studien. Und lass uns doch mal schauen, gab es denn Zusammenhänge, die jetzt verschiedene Studien zeigen, zu den Steuerungspraktiken? Also wie arbeite ich denn? Also mache ich das über eine klassische Planung? Mache ich das über eine variable Vergütung oder über eher kulturelle Steuerungsinstrumente? Das ergibt tatsächlich ein relativ komplexes Bild, wie Sie sagen. Man kann zwei Dinge vielleicht sehr gut herausschälen, die wirklich sehr klar sind. Der erste Punkt ist, also eine ganze Reihe dieser Besonderheiten, die korrelieren positiv mit solchen Cultural Controls. Also man sieht halt, dass die Art und Weise, wie gesteuert wird, sehr, sehr kulturorientiert ist. Also nicht notwendigerweise immer alles über Kennzahlen, sondern über dieses Management by walking around, über ein gemeinsames Verständnis, was man dort hat, über eine stärkere Purpose-Orientierung, über Strategieverständnis oder Ähnliches. Also da gibt es sehr starke positive Zusammenhänge. Auf der anderen Seite gibt es relativ klare negative Zusammenhänge zu dem Steuerungshebel von variablen Vergütungen oder überhaupt dem ganzen Vergütungssystem, weil das halt im Grunde genommen genau kompensiert wird durch diese Besonderheiten. Das heißt, man bemüht sich halt sehr stark um eine emotionale Bindung, um eine Langfristorientierung, um solche Themen. Und deswegen hat man es gar nicht nötig, in so hochdifferenzierte und hochskalierbare Vergütungssysteme reinzugehen. Und wenn man sich das jetzt im Gesamtkontext anschaut, dann sieht man halt, aha, die Ausprägung von solchen Steuerungsmechanismen, die ist bei Familienunternehmen schon eine andere als bei Nicht-Familienunternehmen.
Die Ausprägung ist eine andere, aber das heißt natürlich nicht, und ich glaube, das sollten wir auch nochmal klar herausarbeiten, dass alle Familienunternehmen ein gleiches Steuerungssystem haben. Und das haben Sie jetzt im weiteren Verlauf des Beitrags auch herausgearbeitet. Sie arbeiten nämlich aus dem Beziehungsgeflecht, über das wir gerade gesprochen haben, ein spezifisches Steuerungsradar ab. Und dieses Steuerungsradar, das dient dazu, den Abgleich von individuellen Familienpräferenzen eben in der Ausgestaltung eines individuellen Steuerungssystems entsprechend darzustellen. Vielleicht können Sie uns dieses Steuerungsradar vorstellen und auch, wie es konkret in der Praxis eingesetzt werden kann.
Ja, sehr gerne. Also in der Tat, das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert an, ein Steuerungsradar. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir haben in dem Beitrag eigentlich so die Erkenntnisse aus zwei Ansätzen zusammengefasst. Das eine, was ich eben dargestellt habe, das war eher so aus der wissenschaftlichen Perspektive, die Literatur. Das andere sind so unsere Praxiserfahrungen. Ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren zu einem größeren Kreis von über 50 CFOs von Familienunternehmen zusammen, wo wir uns regelmäßig treffen zu bestimmten Themen der Steuerung und uns dann austauschen. Also insofern dürfte ich da schon sehr, sehr viele Unternehmen sehen, von ihnen begleiten und mit den CFOs auch sehr, sehr intensiv diskutieren. Und diese Erfahrung, die haben wir jetzt eigentlich einfließen lassen und systematisiert mal in diesem Steuerungsradar. Also ich verweise da tatsächlich so ein bisschen auf den Artikel, weil das jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu weit führen würde. Also wir haben dort dann insgesamt 22 so Fragen als Checkliste formuliert. Wie ist denn dein Steuerungssystem ausgestaltet? Und letztlich verbergen sich dahinter natürlich Empfehlungen, wie sowas auszugestalten ist. Wie gesagt, dahinter liegt jetzt quasi eine Stichprobe, ein Sample von über 50 Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Gucken da natürlich auch immer, dass wir diesen Kreis so ein bisschen verjüngen und dynamisch halten, wo wir uns genau zu solchen Fragen jeweils mal austauschen. Der Hintergrund dort ist, dass wir dort mit primär großen Familienunternehmen zusammenarbeiten. Also das sind jetzt wirklich alles eigentlich die Umsatzmilliardäre. Das ist jetzt zu dem Punkt, was wir am Anfang gesagt haben, fast ein bisschen erstaunlich, aber es gibt da eine ganze Reihe von Unternehmen, Familienunternehmen, die deutlich mehr als 1 Milliarde Umsatz generieren. Und da sind wir natürlich dann in der Tat auch bei durchaus komplexen Steuerungssystemen, die also einem börsennotierten Unternehmen in gar nichts nachstehen, die aber halt schon ein bisschen anders sind und anders ausgestaltet werden sollten. Wir können da jetzt in ein Beispiel reingehen. Also ein Beispiel ist sicherlich das Thema der Planung und Budgetierung, die wir immer wieder haben, wo Familienunternehmen regelmäßig langfristiger unterwegs sind. Und insofern, weil in vielen Fällen der Börsendruck dann entweder gar nicht da ist oder ein bisschen von der Familie abgeglichen wird, dass sie dann teilweise auf klassische Budgets verzichten, dass sie dort andere Ansätze fahren, um gleichwohl das Unternehmen sehr gut auf Kurs zu halten, aber halt nicht mit klassischen Budgetierungssystemen.
Und ich betone das nochmal, Sie haben es gesagt, Sie haben dort ja so gefühlt fast 50 Fragen formuliert, konkrete Fragen formuliert, die man sich stellen kann in Familienunternehmen und daraus dann entsprechend ein Steuerungssystem, ein individuelles Steuerungssystem aus den Antworten ableiten kann. Von daher in gewisser Weise auch sowas wie ein Kochrezept an der Stelle für Familienunternehmen, sich mit diesen Fragen zu befassen und ihre Impulse natürlich dann daraus auszuziehen. Der dritte Beitrag, der befasst sich mit möglichen Konflikten in Familienunternehmen. Wir haben hier natürlich eine enge Verflechtung von Familie, Eigentum, Management. Sind eigentlich Familienunternehmen aus Ihrer Sicht oder auch aus der Beobachtung für Konflikte anfälliger als andere Unternehmen? Gibt es da Beispiele?
Ich meine, wir alle kennen das eine große Beispiel, dass sich zwei Brüder da nicht mehr so ganz grün waren und daraus dann zwei Sportartikelfirmen in so einer Langfristperspektive resultierten, Puma und Adidas, also die Brüder Dassler. Also sicherlich so einer der beispielhaften Fälle, die aber, wie man da auch genau sieht, konstruktiv genutzt wurden. Ob man jetzt sagen kann, wir haben da mehr Konflikte, das würde ich mir eigentlich nicht ganz zutrauen zu sagen. Wir sehen tatsächlich, dass diese Konflikte häufig kreativ gelöst werden und das Unternehmen, die Familie sogar noch mal weiterbringen. Aber wir sehen natürlich schon auch immer wieder auch Situationen, wo das destruktiv ist und nicht gut ist. Das Interessante ist wahrscheinlich, dass es dann doch verschiedene Möglichkeiten gibt, einerseits damit umzugehen und auch andererseits, was denn da für Arten von Konflikten hochkommen.
Sie sprechen es an, Arten von Konflikten. Wenn wir mit Konflikten umgehen wollen, auch vielleicht systematisch ja, dagegen wirken wollen, vielleicht auch aus dem Controlling heraus, dann sollten wir uns natürlich überlegen, Mensch, welche Arten von Konflikten gibt es? Nicht jeder Konflikt ist gleich und jeder Konflikt bedarf immer gleicher Werkzeuge. Und diese drei Arten von Konflikt, die werden herausgearbeitet im dritten Beitrag. Können Sie uns diese Konfliktarten kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein sehr geschätzter Kollege, der Martin Hiebel, der auch Mitherausgeber ist, hat da einen sehr, sehr schönen Beitrag gemacht, wo er das systematisiert. Und er systematisiert dort drei Arten. Das sind kognitive Konflikte, Prozesskonflikte und Beziehungskonflikte. Kognitive Konflikte, das meint jetzt halt eher so Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen Themen, also Ideen, wie man jetzt Produkte und das gesamte Unternehmen ausgestaltet, Aufgaben, Projekte, Strategien. Prozesskonflikte, da geht es dann eher um Verteilung von Aufgaben und Ressourcen. Und die Beziehungskonflikte sind dann halt tatsächlich eher auf der emotionalen oder persönlichen Ebene, dass man sich da nicht so ganz grün ist. Und in Abhängigkeit davon, was für einen Konflikt ich jetzt habe, gibt es natürlich unterschiedliche Lösungsstrategien. Es gibt auch unterschiedliche Häufigkeiten von diesen Konflikten. Und das beeinflusst dann tatsächlich, ja, wie gut das Unternehmen vorankommt. Und die interessante Angelegenheit ist jetzt tatsächlich, was die Kollegen dort rausgefunden haben in dem Modell, ist, dass diese Konflikte ja besser bewältigt werden können durch ein gutes Controlling. Also das ist jetzt so der Hoffnungsschimmer, der sich da eigentlich sehr schön abzeichnet. Also wenn ich ein effektives Controlling-System habe, dann kann ich alle drei sogar die Beziehungskonflikte reduzieren. Da sehen wir jetzt genau in der positiven Art und Weise die verhaltensorientierten Wirkungen auch eines Controllings.
Vielleicht können Sie da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Es liegt dem eine empirische Untersuchung zugrunde. Und so verlassen wir jetzt natürlich die Theorieebene und verlassen die Ebene, dass man sagt, Mensch, ja, was soll Controlling da ausrichten? Es wurde empirisch untersucht. Und was sind die Ergebnisse der Untersuchung konkret?
Ja, also da bin ich natürlich auch nur bedingt Experte, der das so ganz in der Tiefe erläutern kann. Also die Grundaussage ist, dass sie halt tatsächlich durch ein gutes Controlling sämtliche Konflikte lösen können. Auf der anderen Seite ist das genau auch so eine Limitation dieser Studie, dass die Art und Weise, wie sie das jetzt machen können, nicht genau abgefragt wurde, sondern eigentlich eher die Effektivität des Controlling-Systems. Was jetzt aber genau die Effektivität ausmacht, das ist dann vermutlich wieder so ein Stück weit individuell auszugestalten. Also da sind dann auch wieder die Grenzen von so einer Befragung erreicht.
Kommen wir zum vierten Beitrag und der vierte Beitrag ist ein Praxisbeispiel. Es ist ja eine gute Tradition in der Zeitschrift Controlling, dass auch immer ja, Unternehmen Gehör finden, Praktika Gehör finden und diesmal eben natürlich ein Familienunternehmen, nämlich Kärcher. Kärcher, denke ich, ist allgemein bekannt. Vielleicht können Sie es trotzdem noch mal so in Grundzügen vorstellen und es wird aufgeführt im Beitrag, wie Kärcher seine Nachhaltigkeitsstrategie umsetzt.
Ja, also ich habe ja vorhin von hier unserem St. Galler Finanzforum für Familienunternehmen so kurz berichtet und da eben auch erwähnt, das sind keine ganz kleinen Unternehmen. Also hier haben wir jetzt ein Unternehmen, was über 3 Milliarden Umsatz generiert, vielen wahrscheinlich bekannt ist. Also das ist ja dann so der Ritterschlag für ein Unternehmen, wenn ein Verb nach dem Produkt geformt wird. Das haben wir hier. Also Kärchern ist dann Begriff für eine Tätigkeit, nämlich mit einer wasserbasierten Reinigungsmaschine, da Dinge fließen oder Ähnliches zu säubern. Also immerhin 16.000 Mitarbeiter unterstützen jetzt solche Produkte. Also tatsächlich Familienunternehmen, 1935 gegründet. Und da sieht man jetzt genau diese Langfristorientierung, dass sie hier explizit dieses Thema Nachhaltigkeit auch nochmal ausführen. Und das Interessante ist jetzt, dass der Lead-Autor des Beitrags, der Stefan Patzke, der CFO ist. Also das ist jetzt nicht nur der Nachhaltigkeitsbereich, also die entsprechende Nachhaltigkeitsmanagerin ist da auch Co-Autorin, aber der CFO schreibt sich selber auf die Fahnen zu sagen, das ist für mich, für den Finanzbereich eine ganz wichtige Angelegenheit, weil damit habe ich jetzt Cultural Controls, hatte ich vorhin gesagt, die Möglichkeit, halt solche nicht finanziellen Themen im Unternehmen sehr, sehr stark zu verankern und solche Dinge auch voranzutreiben aus der Perspektive Finanzbereich. Also eine Diskussion, die wir, glaube ich, immer mal wieder führen, also grundsätzlich, wo ist denn Nachhaltigkeit eigentlich richtig verankert? Ist das nicht Zusatzkosten einfach nur für den Finanzbereich? Und da sieht man jetzt hier an dem Beispiel sehr, sehr schön, dass man da also sehr bewusst mutig nach vorne geht und sagt, das ist ein Differenzierungsfaktor, mit dem wir punkten können, mit dem wir uns also mit einem sehr, sehr hohen Verantwortungsanspruch positionieren können, gegenüber unseren Kunden, aber auch durchaus natürlich gegenüber Wettbewerbern.
Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstrategie natürlich ein breites Feld, in dem man sich auch verlaufen kann, wenn man sich nicht auf konkrete Handlungsfelder konzentriert. Bei Kärcher konzentriert man sich auf diese Handlungsfelder und jetzt ist es natürlich auch spannend zu sehen, was sind das für Handlungsfelder in einem Familienunternehmen? Unterscheiden die sich vielleicht von anderen Unternehmen und natürlich vielleicht auch gleichzeitig, ja, wie unterstützt der Finanzbereich das Controlling dann diese Nachhaltigkeitsstrategie? Wenn Sie uns diesen Komplex vielleicht kurz erläutern könnten.
Gerne, ja. Also ich glaube, der Unterschied gegenüber anderen Unternehmen, der ist jetzt nicht notwendigerweise so hoch. Ich glaube, es ist eher eine Frage des Commitment, also der glaubwürdigen Signalisierung und auch Umsetzung von solchem Tun. Und jetzt muss man natürlich sagen, da gibt es Unternehmen, Chemieunternehmen, Mineralölunternehmen, die stehen natürlich so potenziell immer am Pranger und deswegen sind die typischerweise relativ stark dort in diesem Bereich unterwegs, um also diesem automatischen Rechtfertigungsdruck möglichst etwas entgegenzusetzen. Das ist jetzt hier für ein Unternehmen wie Kärcher eigentlich überhaupt nicht notwendig, aufgrund ihrer Produkte sowas zu tun. Und das würde ich jetzt sagen, das ist schon eine der Besonderheiten, dass sie sehr bewusst sagen, das ist für uns ein Differenzierungsmerkmal, wo wir uns als Familienunternehmen, als Unternehmen grundsätzlich differenzieren können. Und wir machen das also ohne Zwang, dass wir das bewusst tun. Was tun Sie jetzt? Sie haben sich da so 3 Säulen in dieser Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. Und da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht ganz gravierend unterschiedlich zu dem, was andere Unternehmen auch machen. Das ganze Thema Emissionen sinnvoll zu kontrollieren und haben sich da bestimmte Ziele gesetzt, bis wann Sie also Zero Emission erreichen wollen. Sie haben das ganze Thema Kreislaufwirtschaft sich explizit verordnet, dass Sie das verstärken wollen, weil das, was ich an Ressourcen einspare, das muss ich dann nicht mehr irgendwie bewältigen oder kompensieren. Und zum Dritten haben sie halt genau diese gesellschaftliche Verantwortung explizit als Säule formuliert. Sie nennen das dann Social Hero. Da haben sie auch in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von schönen Aktivitäten entfaltet. Also ich hatte ja schon von diesem Kärchern kurz gesprochen und da hat man dann natürlich auch durchaus medienwirksam gesagt, also es werden eine ganze Reihe von Denkmälern restauratorisch begleitet und gereinigt und damit übernimmt man dann halt genau diese soziale Verantwortung und zeigt halt auch das gesamte gesellschaftliche Engagement. Zurück zu Ihrer Frage, was hat das jetzt alles mit dem Finanzbereich zu tun? Und auch das ist aus meiner Sicht wieder etwas, was wir bei ganz vielen Unternehmen sehen, stellt sich ja einfach die Frage, wer macht das denn? Weil letztlich sprechen wir hier immer über Zahlen. Also wir müssen natürlich dann Zero Emissions, also die CO2 und die Wasseremissionen irgendwie tracken. Und dann sind wir beim Reporting, weil ob ich jetzt Euro, Franken, Dollar, CO2 oder Tonnen Wasser tracke, das ist dann irgendwann auch gar nicht mehr ganz so wichtig. Das Wichtigere ist eigentlich, dass ich da ein verlässliches, nachvollziehbares prüffähiges Reporting-System aufsetze und damit bin ich eigentlich automatisch im Finanzbereich. Plus, jetzt komme ich vielleicht nochmal zu unserem ersten Punkt zurück. Wir haben ja das Heft sehr bewusst genannt, Performance Management in Familienunternehmen, weil das so aus meiner Sicht genau die Entwicklung ist, die wir jetzt hier auch sehen. Also Performance ist finanziell und nicht finanziell und dann bin ich natürlich genau bei diesem Nachhaltigkeitsthema, weil dann kann ich das darunter subsumieren. Und das ist eigentlich eine weitestgehende Selbstverständlichkeit, das dann zu tun. Das kann man natürlich auch Nachhaltigkeitscontrolling nennen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass dieser Terminus Performance Management da der international anschlussfähigere ist und eigentlich der treffendere.
Das Thema Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeit und auch der Zusammenhang zum Finanzbereich und zum Controlling, der war ja auch Schwerpunktthema in der ersten Ausgabe 2024 der Controlling. Also wer sich dafür interessiert und wer weitere Impulse braucht, der darf natürlich auch in diese erste Ausgabe nochmal reinschauen. Und in dieser ersten Ausgabe, da war ich begeistert von einem Beitrag, das habe ich auch im Podcast gesagt, nämlich direkt über den ersten Beitrag, in dem es sehr exzellent gelungen ist, in 4 Kennzahlen finanzielle Nachhaltigkeit abzubilden, aber eben konzentriert finanzielle Nachhaltigkeit. Jetzt hätte ich vielleicht erwartet bei Kärcher, dass auch finanzielle Nachhaltigkeit als Familienunternehmen eine größere Rolle spielt und nicht nur die grünen und gesellschaftlichen Themen dominieren, aber mal unabhängig von Kärcher gefragt, welchen Stellenwert besitzt eigentlich das Thema finanzielle Nachhaltigkeit in Familienunternehmen? Und wenn Sie sagen, finanzielle Nachhaltigkeit ist natürlich hoch und ich erwarte diese Antwort, dann frage ich mich dann auch auf der anderen Seite trotzdem, warum redet man dann nicht über dieses Thema finanzielle Nachhaltigkeit so gerne? Ist das nicht sexy genug, darüber an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, ich glaube, man muss sehr gut vorher dann einfach nochmal definieren, was verstehe ich denn unter diesem Begriff finanzielle Nachhaltigkeit? Das erlebe ich gerade hier in unserem SGFF regelmäßig auch, dass also genau Familienunternehmen dann regelmäßig sagen, naja, wir sind ja quasi von Geburt an nachhaltig. Wir sind ja über mehrere Generationen. Also der Nachhaltigkeitsbegriff, der kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft. Also ganz simpel zu sagen, wir pflanzen mehr Bäume, als wir abholzen. Und das ist ja eigentlich genauso die Überlegung bei Familienunternehmen, wenn ich das an die nachfolgende Generation übergebe, dass ich genau sowas tue. Und dann ist es schon fast ein Widerspruch, wenn man dann von finanzieller Nachhaltigkeit spricht, weil das ist ja selbstverständlich. Deswegen habe ich so den Eindruck, dass also diese begriffliche Differenzierung dort gar nicht wirklich stattfindet, dass man da unterscheidet, zu sagen, ich habe eine finanzielle Nachhaltigkeit und eine nicht finanzielle Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit heißt eigentlich, ich bin langfristig orientiert und das tue ich sowohl auf der finanziellen Ebene als auch auf der nicht finanziellen Ebene. Hier haben wir jetzt halt sehr, sehr bewusst fokussiert diesen nicht finanziellen Aspekt. Gleichwohl sieht man bei den Unternehmen, dass sie natürlich genau auch aus finanziellen Gesichtspunkten sehr nachhaltig, also sehr langfristig erfolgreich sind. Das ist vielleicht etwas, was wir im Heft nicht explizit in einem Beitrag drin hatten, aber wenn man sich mit Familienunternehmen beschäftigt, ist es schon so, dass typischerweise diese Unternehmen mehr investieren in Entwicklung, mehr in Weiterbildung, in Mitarbeiter investieren, um einfach diese Langfristigkeit besser abzusichern. Also grundsätzlich ist das Investitionsniveau in der Tendenz ein höheres als bei börsennotierten Unternehmen, wo ein Shareholder halt genau drauf schaut und sagt, boah, ich möchte jetzt meine Payouts haben. In der Regel, ganz, ganz häufig ist das bei Familien so, dass sie sagen, sie verzichten halt eher darauf und lassen das Kapital im Unternehmen. Das kann man jetzt unter nachhaltiger, also finanzieller Nachhaltigkeit etikettieren oder betrachten. Das ist wieder genau etwas, dass Familien häufig genau darüber gar nicht sprechen, sondern das so als Cultural Control eigentlich sehen, zu sagen, na, du nimmst nur so viel an Dividende raus, dass es auf keinen Fall das Unternehmen schädigt. Also das kann man jetzt als finanzielle Nachhaltigkeit etikettieren. Die meisten Familien würden sagen, nee, das ist doch ein Selbstverständlichkeitsgebot.
Nach einem Heft ist immer vor einem neuen Heft. Wir haben über die aktuelle Ausgabe der Controlling gesprochen. Was erwartet uns denn in der nächsten Ausgabe? Vielleicht können wir da schon mal einen Blick nach vorne wagen.
Ja, also sehr gerne. Wir versuchen natürlich immer so ein bisschen auch abzuwechseln zwischen eher qualitativen und eher quantitativen Themen. Das Familienthema, das ist jetzt eher qualitativ. Wir haben da einiges über Kulturelemente, über Steuerungssysteme gesprochen. Da kann dann immer mal wieder hochkommen zu sagen, ja, das ist konzeptionell alles spannend, aber jetzt möchte ich auch noch mal so in den Kern des Controllings reingehen und deswegen haben wir uns da wieder so ein Kernthema genommen, also aus dem finanziellen Controlling mit dem Thema der Inflation. Also wie kann ich denn aus einer Controlling-Perspektive Inflation bewältigen, transparent machen überhaupt, indem ich halt mir die verschiedenen Aspekte anschaue, also die Kosten, die Investitionen, die Risiken, die Projekte und dafür entsprechende Instrumente aufbereite. Also ein Down-to-Earth, so würde ich das mal sagen, Thema, was dort angegangen wird, was jetzt so vor, ja, wenn man ein Jahr zurückdenken, ganz, ganz groß auf der Agenda war und wenn man jetzt so den Auguren glauben darf, wieder ein bisschen zurückgegangen ist, aber viele sagen, wir sind uns ziemlich unsicher, ob wir die Inflation schon wirklich komplett bekämpft haben und abhaken können. Deswegen kommt, glaube ich, das Heft genau zur rechten Zeit, um also nochmal selber die Checks zu machen. Haben wir denn da die entsprechenden Vorsorgen getroffen?
Das war Professor Dr. Klaus Möller von der Universität St. Gallen. Wir haben über die zweite Ausgabe der Fachzeitschrift Controlling im Jahre 2024 gesprochen zum Schwerpunktthema Performance Management in Familienunternehmen. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Vielen Dank, Herr Blum.